Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und heute habe ich mir als Gast eingeladen Frau Sabine Mertens. Sie ist die Vorsitzende von Stoppt Gendern und hat zahlreiche Artikel geschrieben, unter anderem für die Achse des Guten sowie für Novo Argumente, war schon mal zu Gast bei Massengeschmack TV und heute wollen wir ein bisschen über den Verein Deutsche Sprache und in diesem Bezug spezifisch aufs Gendern eingehen. Aber damit herzlich erstmal willkommen, Frau Sabine Mertens.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Um den Zuschauern, die Sie noch gar nicht so kennen, vielleicht einen Einblick zu geben, können Sie vielleicht sich selbst noch mal ein bisschen vorstellen, so sagen, wie sind Sie zu diesen ganzen Themen gekommen und was ist jetzt Ihr Hauptgebiet, wofür Sie sich einsetzen oder wogegen?
Ja, das ist eine interessante Unterscheidung. Also für bin ich eher dabei. Mhm. Das Annäherungsziel ist, die deutsche Sprache, also meine Muttersprache, dass ich die sprechen und schreiben darf, so wie ich sie gelernt habe und wie sie sich weiterentwickelt. Und dass ich nicht dazu genötigt werde, Gendersprache zu verwenden in irgendeiner Form und auch nicht genötigt werde, das zu ertragen, wenn es in den Medien zum Beispiel oder in Verwaltungsschreiben auf die Bürger losgelassen wird. Also das ist das Annäherungsziel, die deutsche Sprache weiterzuentwickeln. Ja, also das Standardhochdeutsche.
Ich würde vielleicht mal versuchen, mit einem Zitat von Ihnen reinzustarten. Das ist von einem Artikel von Novo Momente und ich finde, der legt Ihre Ansicht einigermaßen gut dar. Unter den Attacken aus dem Inneren des demokratischen Versorgungssystems, verstärkt durch Globalisierungsdruck und weltweite Krisen, hat die Integrationskraft demokratischer Institutionen, Werte und Verfahren stark nachgelassen. Vor diesem Hintergrund verstört mich eine Aussage von Olaf Scholz. Auf die Frage, ob er sich als intersektioneller Feminist sehe, antwortete er ja. Und genau darum treten wir für eine Gesellschaft des Respekts ein, denn verschiedene Formen der Diskriminierung verstärken einander. Wir sagen allen den Kampf an. Zitat von Olaf Scholz, Ende. Politik reklamiert Deutungshoheit über Begriffe, spekuliert vielleicht auf den Gewöhnungseffekt und dass das Sprachvolk die zahlreichen falschen Voraussetzungen, die der Gender-Weltanschauung zugrunde liegen, bald nicht mehr hinterfragen würde. Ganz im Gegenteil reagieren die Bürger aber zunehmend genervt und entfremdet. Anstatt dass sich Abstumpfung einstellt, wächst die Gegenwehr, auch mit juristischen Mitteln des Rechtsstaats. Das ist ja, wenn ich mir das so anschaue, schon ein starkes Stück. Die Regierung, also Olaf Scholz im Spezifischen, versucht, in Sprache aktiv einzugreifen, obwohl, wie bei dem Verein Deutsche Sprache oder Stopp Gendern steht schon extra dabei, weil Sprachen allen gehört. Und es ist nicht nur unbeliebt, sondern es ist das unbeliebteste Thema von allen Leuten überhaupt. Richtig? Also
Ja, man muss unterscheiden. Also in der, wenn man so die allgemeine Aufmerksamkeitsökonomie anguckt, dann ist ja Gendern jetzt mittlerweile gar nicht mehr so im Vordergrund. Es gab ja tatsächlich Phasen, wo das täglich in den Medien war. Und das ist einerseits gut, andererseits schlecht, weil es einfach an dem Grundproblem der Sprachlenkung vorbeigeht, ja. Also es ist ein Kampf von David gegen Goliath, das muss man schon mal ganz klar sagen, weil es das, also die Sprachlenkung, die staatliche Sprachlenkung geht einher mit einem Programm, das 1995 in dem ersten rot-grünen Kabinett unter Gerhard Schröder beschlossen wurde und das nennt sich Gender Mainstreaming. Und die staatliche Sprachlenkung ist natürlich der Goliath, der mit unglaublich viel Zeit, Macht und auch finanziellen Mitteln ausgestattet ist. Und im Grunde hat ja eine Muttersprache keine Lobby, weil wofür sollte sie auch eine haben? Es ist ja eigentlich, kann man selbstverständlich voraussetzen, dass man in einer bestimmten Gegend eben eine bestimmte Sprache spricht, ja. Also die deutsche Sprache verbindet ja Menschen im gesamten deutschen Sprachraum zu einer Sprachgemeinschaft. Also kommt man jetzt nicht so leicht auf die Idee, dass da jemand einfach eingreifen würde und mit sprachlenkerischen Mitteln Leute versucht dazu zu bringen, auf eine gewisse Art und Weise eine weltanschaulich durchzogene Sprache zu benutzen, ja, die obendrein nachgewiesenermaßen niemand benutzen will. Es ist tatsächlich so, dass viele Leute das nicht nur ablehnen, sondern zunehmend genervt sind, aber trotzdem nicht Mittel und Wege finden, weil ja es trifft ja jeden Einzelnen, ja. Also ich kriege ein Verwaltungsschreiben, ich kriege ein Knöllchen, ich kriege einen Bescheid, einen Steuerbescheid von oder was auch immer für Formulare. Es trifft den Einzelnen und nicht jeder nimmt das dann als Impuls, um da mal hinzuschreiben und zu fragen, ob sie noch alle Latten am Zaun haben, ein als Fahrzeug haltende Person anzuschreiben. Ja, also das ist nicht jedem gegeben und es ist auch nicht jedem gleich wichtig. Das ist eben dann auch gepaart mit der Situation, die wir jetzt haben, dass wir eigentlich jeden Tag irgendein skandalöses Thema haben, was viel wichtiger erscheint als die Sprache, die wir jeden Tag sprechen. Das ist, stellt eine ganz merkwürdige Situation her, ja, für Sprachliebhaber und für Leute, die ein bisschen sich ein Gespür bewahrt haben für Machtmechanismen, Macht und Ohnmacht, ja. Also wir sind mittlerweile tatsächlich so weit, dass wir unsere demokratischen Grundrechte zum Teil einklagen müssen, weil wir sonst einfach sie nicht wahrnehmen können oder an der Wahrnehmung gehindert werden, ja. Mhm. Und das ist natürlich keine schöne Situation. Es ist aber, wir haben jetzt eine lange Geschichte, eine jahrelange Geschichte von Maßnahmen. Sie haben es ja eben schon mal gesagt, dass Sie nichts von direkter Demokratie halten. Ich halte sehr viel davon. Es ist ein Versuch, den ich einfach mal unternommen habe, als ich diese Volksinitiative gestartet habe, weil die Demokratie gibt ja einiges her, ja. Also es ist ja ein System, in dem man eigentlich eine Menge bewegen kann, wenn man aktiv ist.
Naja, ich denke halt, wenn jetzt, und das wäre ja zumindest theoretisch denkbar, wenn jetzt nicht die Mehrheitsverhältnisse so aussehen würden, dass 90% das Gendern ablehnen würden, sondern dass 90% jetzt das Gendern befürworten würden, nun, dann würde sich die deutsche Sprache durch permanente staatliche Eingriffe die ganze Zeit verändern. Und das ist zwar jetzt nicht gegeben, dessen kann ich mich glücklich schätzen, aber wenn das so wäre und ich wäre dann auf der Seite der 10%, die sich wünschen, dass Sprache keinen Besitzer hat, na, dann hätte ich logischerweise sehr viel Berechtigung dafür, gegen Demokratie zu sein. Jetzt sieht das glücklicherweise anders aus, aber das ist eben mein Problem an der Sache. Wer soll das bestimmen? Die Mehrheit finde ich keine gerechte Sache.
Nein, es geht ja auch in dem, beim, also es ist wirklich ein interessantes Thema, was Sie da anschneiden, weil natürlich die Sprache, die wir sprechen, ist ja keine Sache einer Mehrheitsentscheidung.
Exakt. Ja?
Das ist eben das andere Thema, das grundlegende Thema, was mit der Sprache verbunden ist. Es ist unsere Muttersprache, mit der wir aufgewachsen sind, die wir gelernt haben, ja, schon im Mutterbauch gelernt haben, in der Tonalität. Und insofern ist es überhaupt keine Frage der Mehrheitsentscheidung. Das ist ganz klar. Das Problem ist nun, dass auf dem Wege eines der Machtausübung diese Sprache angegriffen wird. Mhm. Ja, das ist ein im Grunde ein Frontalangriff auf die demokratischen Grundrechte, die wir ja zumindest verfassungsmäßig uns garantiert werden, ja. Und das ist, ja, man kennt Sprachlenkung aus totalitären Systemen, ja. Die Bürger erinnern sich aber an die Mauer und nicht an den antifaschistischen Schutzwall, ja.
Genau, ja.
Und was jetzt hier versucht wird, was also zu unserer demokratischen Grundordnung überhaupt nicht passt, ist, dass uns permanent versucht wird, beizubringen, dass man jetzt die Sprache, wie wir sie gelernt haben, nicht mehr sprechen soll, weil das angeblich respektlos sei und auch nicht mehr zeitgemäß. Und es wird so ein Framing, permanentes Framing und Diskriminierung von Leuten, die das Standardhochdeutsche sprechen, vorgenommen. Und da wird's dann schräg und da muss man dann auch tatsächlich mal an die Grundrechte appellieren. Ja, wir haben kuriose Dinge erlebt, zum Beispiel die Volksinitiative in Niedersachsen. Die hat mal eine Demo gemacht vor einem regionalen Parlament und hat einer der grünen Politiker zu ihnen gesagt, sie seien eine undemokratische Initiative. Und das ist ja also irgendwie, ja, es ist wäre lustig, wenn es nicht so bitter wäre, ja. Und unsere also wir sind überhaupt, letztes Jahr gab es ja die Feier 75 Jahre Grundgesetz. Da wurde auch die Initiative in Niedersachsen ausgeschlossen. Die durfte also nicht mitfeiern, weil es undemokratisch sei, wenn man die Gendersprache nicht benutzt. Und ich meine, da fallen einem ja irgendwie Argumente fast gar nicht mehr zu ein. Das ist ja undemokratischer geht's ja nicht, als einfach zu behaupten, jemand sei undemokratisch, wenn er jetzt die eigene Meinung nicht teilt, ja. Also ja. Wir haben schon lange den Punkt überschritten, wo also davon mal ganz abgesehen, das Standardhochdeutsche zu sprechen und nicht gendern zu wollen, das ist ja nicht eine Meinungs ist ja nicht nur eine Meinungsfrage, ja. Das ist ja so sozial so tief verwurzelt, auch in der gesellschaftlichen Entwicklung. Da geht es also nicht nur um Meinungen, aber die sogenannte Gendersprache, die ist ja überfrachtet mit Meinung, ja, also geschlechtergerechte Sprache. Es fängt ja schon bei den Begriffen an. Die Begriffe sind dermaßen falsch. Auch völlig unbegründet. Was soll geschlechtergerechte Sprache sein? Die Sprache ist für uns ein Ausdrucksmittel, ja. Also geschlechtergerechte Sprache in dem Sinne, wie sie benutzt wird und uns aufgedrängt wird, ist gegen die menschliche Biologie gerichtet, gegen meine Wahrnehmung, ja. Weil in der Sprache ja schon die Weltanschauung mit eingebaut ist. Und die ganzen Glaubenssätze, die da gelten, ja, also man kann es ja schon, es langweilt einen ja schon, das immer zu wiederholen, die vielen Geschlechter, die es da angeblich geben soll und. Also das ist alles in diese Sprache eingebaut und wir werden genötigt, sie zu ertragen und zu benutzen, immer mehr. Es gibt Leute, die verlieren ihren Job, wenn sie nicht gendern wollen.
Ja.
Aber das kann doch nicht sein.
Ich bin ganz bei Ihnen, natürlich. Aber damit das nicht vielleicht zu einheitlich ist, lassen Sie mich versuchen, das Ganze völlig ohne jeglichen akademischen Tiefgang zu betrachten. Als ich selber noch in der, also ich bin Jahrgang 1988. Als ich selber in der Grundschule war, wurde über solche, nicht über Gendern, das war noch in weiter Ferne, aber generell über die Beschaffenheit der deutschen Sprache ja gesprochen. Jetzt war das eine Zeit zwischen, war so 95, 96 gewesen sein. Und jetzt stelle man sich ein paar Grundschulkinder vor, die über diese, die quasi gerade die deutsche Sprache lernen. Und wir schreiben so Nomen auf wie der Maler, der Skifahrer und so weiter und so fort. Und die Mädchen in der Klasse, die wollen aber angesprochen werden und sagen, jetzt schreibe ich aber in diesem Diktat die Malerin, die Skifahrerin und so weiter. Wir haben damals natürlich überhaupt nicht darüber nachgedacht. Und die Lehrerin hat aber das auch jetzt nicht politisch bewertet, sondern einfach nur gesagt, ja, die Mädels dürfen das gerne so machen, die Jungs dürfen das so machen, wie auf ihre Art und Weise. So, dann springen wir 10 Jahre weiter in die Zukunft und auf einmal wird dieses nicht mitgemeint sein zu einer Sache, die ernsthaft betrieben wird. Jetzt sind wir auch immer noch nicht in verwaltungstechnischen Dingen, sondern erstmal nur in der Meinung, wie sie wahrgenommen wird. Und hier finde ich, habe ich zum Beispiel eine meiner Ansicht nach begründete Gegenmeinung. Und zwar, wenn ich jetzt das generische Maskulinum als Regel betrachte, denke ich mir, wenn ich von einem Raum voller Kindergärtner spreche, dann sagen die Frauen mir häufiger, naja, wenn du von nur Kindergärtnerinnen sprichst, dann gehe ich davon aus, dass kein einziger Mann in diesem Raum ist. Wenn du von Kindergärtner sprichst im generischen Maskulinum, dann weiß ich zwar, dass das eine Regel des Genus ist, aber dass dort mindestens ein Mann sitzt und ansonsten könnten das alles andere Frauen sein, aber das ist nicht intuitiv, sondern das habe ich gelernt. Und meine Antwort darauf war so ein bisschen, ja, aber kann ich nicht genau dieses Problem umgekehrt betrachten und sagen, dadurch werde ich doch als Mann nie direkt angesprochen und Frauen haben eine Extraposition mit dem In hintendran. Und davon würde ich dann immer ausgelacht und gesagt dann so, ja, du, der Mann möchte auch in die Opferrolle sein. Und ich so, nein, das ist einfach schlicht die Art und Weise, wie Sprache beschaffen ist. Und ja, jetzt habe ich selber ein bisschen Wittgenstein gelesen, der dieses Problem sich mal angenommen hat und zuerst versucht hat, die perfekte Sprache zu entwerfen und dann diesen Gedanken vollkommen aufgegeben hat. Aber es ist halt so, wir kommen im Prinzip nur da raus, indem wir uns sagen, Sprache muss enorm konservativ sein, sonst könnten wir in 200 Jahren nicht mehr dieselbe Sprache sprechen. Und
tun wir sowieso nicht. Wir sprechen
aber ich kann 200 Jahre alte Texte immer noch lesen. Und das ist der Grund, weil es sich nicht so stark verändert, dass es unmöglich wird.
Ja, ich glaube, man braucht das gar nicht mit so Begriffen. Also konservativ, konservare, ist ja lateinisch, bewahren. Ja, bewahren. Es ist interessant, als der Verein Deutsche Sprache gegründet wurde, hieß der auch zuerst, glaube ich, Verein zur Wahrung der deutschen Sprache. Und das hat man dann hinterher weggelassen, weil es auch ein bisschen in die Irre führt, ja, weil das, dann ist der Fokus so auf Bewahren. Ich glaube gar nicht, dass es so sehr im Fokus ist, dieses Bewahren wollen. Das klingt immer gleich so, als wenn man neue Einflüsse völlig ablehnen würde. Dem ist ja nicht so. Also die Dynamik einer Sprache, wie sie sich entwickelt, das ist doch ganz klar. Die entwickelt sich so, wie sich eine Kultur entwickelt. Es ist ja auch eine gesellschaftliche Wissensproduktion damit verbunden. Ja, also in dem Moment, wo eine Gesellschaft sich entwickelt, wo sie neue Technologien entwickelt, entwickelt sich die Sprache natürlich mit. Das wäre ja auch furchtbar, wenn das nicht so wäre, ja. Aber das ist ja nun gerade auch das Schöpferische an der deutschen Sprache, ja, dass die sich eben wunderbar mitentwickeln kann. Und bei diesem Genus-Thema, da ist das aber gar nicht das Problem. Also es gibt ja eine Menge Leute, die behaupten, ja, von Louise Pusch angefangen, ja, jetzt sollen sie mal 1000 Jahre die weibliche Form verwenden, dann, damit die Männer mal merken, wie das ist, wenn man, wenn man nicht mitgemeint ist, ja. Also, das ist ein furchtbares, mutwilliges Missverstehen von einem sprachlichen Phänomen. Es ist ja genau, wie Sie gesagt haben, tatsächlich ist es so, dass die Frauen durch diese angehängte Innenform ganz klar markiert werden, ja. Und das Problem mit dieser Gendersprache ist, dass sie im Grunde praktisch darauf rausläuft, das Allgemeine abzuschaffen. Also wenn ich jetzt alles nur, die Inform ist nun mal eine Bezeichnung nur für Frauen, deswegen kann ich nicht sagen, die Heldinnen heutzutage und dann ein Foto bringen, wo auch Männer drauf sind. Es funktioniert so nicht. Man kriegt Knoten im Hirn, ja. Es ist einfach falsch. Und es ist ein ganz großes Problem, dass das Allgemeine dabei ist, abgeschafft zu werden, wenn alles nur noch spezifisch, geschlechtsspezifisch formuliert wird. Dann gibt's auch keine allgemeinen menschlichen Aussagen mehr. Und dann leidet darunter auch zum Beispiel das Mitgefühl. Ja, das ist jetzt so ein bisschen abstrakt vielleicht, aber da geht die Entwicklung hin. Wir haben ja sowieso große Schwierigkeiten. Ja, Empathie ist jetzt nicht eine Fähigkeit, ist aber eine grundlegende menschliche Fähigkeit, Empathie zu haben. Und es wird aber ist leider heutzutage nicht sonderlich gefördert, ja.
Vor allem nicht von den selbsterklärten Demokraten, die andere als undemokratisch bezeichnen.
Ja, genau. Ja. Ja, und das ist ein wirklich ernsthaftes Problem, ja. Und die, ja, wie soll ich sagen, man kriegt eigentlich täglich man kriegt täglich seine Ohnmacht vor Augen geführt, ja, weil alles, was ich anpacke in Deutschland, ich mache meinen Klapprechner auf, da werde ich angegendert im Apple Mail Programm, ja, mit Gender Sternchen, alle Softwares, die man nutzt, sind durchgegendert, die Medien gendern, das Fernsehen gendert, Radio. Es ist ja, irgendwie der Punkt, wo das unerträglich ist, der ist für mich schon lange überschritten. Also ich habe jetzt schon diese Aufregung hinter mir. Ich muss nicht mehr über jedes Stöckchen springen, weil ich weiß, dass da eine Strategie dahinter steht und die heißt Macht. Ja, da sind Leute, die üben Macht aus. Und das Problem, was wir jetzt ernsthaft haben, was für die Menschen in unserem Land und im gesamten deutschen Sprachraum übrigens auch ein echtes Problem ist, dass diese Ideologie, die mit dieser Sprachform verbunden ist, mit dieser Sprachlenkung, die ist schon sehr, sehr, sehr tief verankert in der Infrastruktur, in der gesellschaftlichen Infrastruktur. Das heißt, es wird inzwischen den Kindern von der Grundschule an oder sogar vom Kindergarten an wird diese Geschlechterideologie vermittelt. Das heißt, die lernen das. Es wird gar nicht mehr durchgehend Standardhochdeutsch gelehrt, ja. Also man muss sich nicht wundern, dass viele Kinder das Leserechtschreibschwäche zugenommen hat, dass Kinder keine Texte mehr verstehen können, ja. Also das ist natürlich nicht der einzige Grund, aber das verschärft natürlich die Probleme, die wir sonst auch noch haben. Und das sind ja auch nicht eben wenige, ne?
Das mit den Ideologen ging sogar so weit. Ich meinte, Sie hatten in einem Artikel geschrieben, dass eine Lehrerin für 8. Klasse, glaube ich, das sogar verboten bekommen hat und nichtsdestotrotz gegen die Regel gegen die Vorschriften, gegen das Gendern trotzdem durchgesetzt hat. Also da scheint dann ja sehr, sehr starke Ideologien dahinter zu stecken.
Ja, absolut. Es wird ja auch eine Menge Geld dafür ausgegeben. Das geht ja in die Milliarden, wenn man jetzt auch mal den europäischen Raum mit dazu nimmt. Also auch dieses Framing, dass die Standard, wer auf der Standardsprache besteht, dass der undemokratisch, ja bisweilen rechtsradikal ist. Dieses Framing wird bedient. Und das ist, es wird langsam gefährlich, weil man einfach seine demokratischen Grundrechte nicht mehr wahrnehmen muss. Im Studentenparlament in Berlin ist Gendersprache Pflicht. Das heißt, wenn ich einen Antrag stelle, der nicht gegendert ist, dann wird der Antrag gar nicht angeguckt. Also das kann ja nicht sein. Oder ich gendere nicht, bekomme ich die Anstellung an irgendeiner Uni nicht. Oder aktuell, wir sammeln ja Fälle, wir haben ja diese Hinweisgeberplattform, wo wir Fälle von Gendernötigung sammeln oder auch nur einfaches Genervtsein, einfach damit die Bandbreite mal klar wird, womit wir es da zu tun haben. Und ernsthaft verlieren Leute ihren Job, wenn die nicht gendern. Und das kann man ja nicht einfach hinnehmen. Also tun wir, was wir tun können. Wir nutzen das Spektrum der Möglichkeiten, die wir im Rechtsstaat haben, um da die ganze Sache wieder auf die Füße zu stellen.
Das hätte ich vielleicht im Vorfeld mal recherchieren sollen. Aber wenn generell Bewerbungen ausgeschrieben werden, steht ja da schon in der Regel MWD. Wir suchen, was weiß ich, Kaufmann/Frau oder das wäre ja vielleicht noch nicht mal richtig unkorrekt. Aber ist das Pflicht?
Ja, das ist Pflicht.
Ja, also das ist ein Gesetz, dass Bewerbungen so ausgeschrieben werden müssen, gegendert.
Ja. Also es gibt ja vom Arbeitsamt zum Beispiel, da können ja Arbeitgeber Stellenanzeigen schreiben, die dann das Arbeitsamt, wo das Arbeitsamt seine Leute hin vermittelt.
Ja.
Und die Maske, wo man das online einstellen kann, die ist voll durchgegendert und da lässt sich auch nichts ändern.
Ja.
Also das zieht sich durch.
Ja, ich habe bei den Beispielen, die Sie eben genannt hatten, nur zuerst gedacht, naja, das Studentenparlament, ja, wie auch, jetzt bin ich selber schon so in dem Trott, dass die stark links sind und da vielleicht ihre Sachen machen, da hätte ich noch gesagt, das ist vielleicht deren Ding, die kann ich nicht direkt beeinflussen. Bei den ganzen staatlichen Stellen stört mich das natürlich und da, so wie wir drinstecken, kann ich zumindest auf demokratischem Wege meine Abneigung dem gegenüber bringen.
Mhm.
Was mich an dem ganzen Ding immer dann noch so ein Stück weit reizt, ist dieses gefühlte Tauziehen, dieses Overton-Fenster verschieben. Weil indem man extremst hart gendert und dann auch noch wahnsinnig viel verkehrt macht und mit Genderstern und Glottisschlag und Unterstrich und Doppelpunkt und weiß ich nicht was alles, dann geht das Leuten viel zu weit und dann machen viele andere Leute im vorauseilenden Gehorsam dieses Soft-Gendern. So, ich verstehe, sehr geehrte Damen und Herren, das gab's schon immer und da fühlt man sich spezifisch angesprochen. Aber permanent, liebe Wählerinnen und Wähler, liebe Politikerinnen und Politiker zu sagen, selbst das ist etwas, das ist mir so weit drüber. Und das machen inzwischen die normalen Leute. Und das ist etwas, was mich ebenfalls sehr, sehr stark stört, weil ich mir denke, hier sind nicht die Leute die Gefahr, die aktiv die Sprache verändern wollen und die ideologisch davon überzeugt sind, selbst wenn sie das Gendern verboten bekommen, dass sie es trotzdem machen, weil es ihnen aus ideologischer Perspektive, warum auch immer, wichtig ist. Da gehen dann die Leute hin, die das Gendern unter jedem normalen Umstand ablehnen würden und sagen so, naja, um die zu befriedigen, mache ich das jetzt in der Soft-Variante.
Naja. Das Problem ist ja, dass wir, also eigentlich gibt es ja eine Standardsprache, die von allen verstanden wird im gesamten deutschen Sprachraum. jetzt mittlerweile ist es so, nach Jahrzehnten dieser sogenannten Sprachpolitik, dass in jedem Bundesland andere Regeln gelten. In den einen Bundesländern ist es verboten und soll man sich nach dem Rat für deutsche Rechtschreibung richten. In anderen wird es laissez-faire gehandhabt. Aber mittlerweile ist es so, genau wie Sie gerade erzählt haben, dass selbst in den Bundesländern, wo ausdrücklich diese Sternchensprache, sag ich jetzt mal so salopp, verboten ist oder untersagt ist, dass dort einfach weiter gegendert wird. Ja, also das ist in der Infrastruktur so drin und jeder Amtsschimmel fühlt sich berechtigt oder genötigt, das so zu machen. Und ich denke, das ist für die Leute eine existenzielle Frage. Es ist nicht jeder in der Lage, da sich irgendwie eloquent zu verteidigen in jeder Situation. Und es will sich auch nicht jeder aus dem Fenster lehnen, weil wenn die Leute Angst haben, ihre Arbeit zu verlieren, dann überlegen sie sich das eben doch lieber ein bisschen, ne, was sie davon sich geben.
Beim Arbeit verlieren könnte ich das alles auch noch nachvollziehen, dass wenn aber ein vollkommen Unbeteiligter jetzt ein Buch schreibt, der normalerweise mit dem Gender nichts am Hut hätte und der jetzt sagt, naja, ich gehe den Mittelweg, das ist das, was mich am meisten stört. Dieses so, ja, ich versuche mich passiv zu verhalten und irgendwie beiden Seiten gerecht zu werden, statt.
Ja, aber Mitläufer gibt's in jedem System, ja. Also das ist ja der klassische Mitläufer, oder?
Absolut, klar. Ich wollte im Prinzip das anführen, weil, also Sie in Ihren eigenen Artikel, habe ich erst gestern noch gelesen, als Sie bei SAP waren, da haben Sie den Leuten selber erklärt, dass sie ihrer eigenen Ideologie quasi widersprechen. Jetzt habe ich es nicht mehr live im Kopf, aber MitarbeiterInnen und so weiter und so fort. Also ich meine, sie haben da kein Blatt vor den Mund genommen. Sie haben den Leuten gleich gesagt, dass sie nicht mal alle Tassen im Schrank haben und dass sie damit aufhören sollen. Und ich sehe das halt als gewaltig problematisch.
Naja, das Problem bei diesem, also das sind ja Prozesse, die laufen ja parallel. Also das Mitlaufen läuft parallel mit der Installierung. Warum kann so etwas, also sagen wir mal so, es gibt Dinge, die setzen sich von selber durch, weil die Leute sie aufgreifen, ja. Wunderbare neue Wörter, was weiß ich, Mondlandung oder so, ja. Mondlandung, hat das Wort kann es vor der Technik nicht gegeben haben, aber es ist, also jeder weiß, was damit gemeint ist, Mondlandung. Ja. Aber bei der Gendersprache handelt es sich nicht um etwas, was sich von sich aus durchsetzt, weil die Leute das einsehen, wie toll das ist und wie wichtig das ist, sondern im Gegenteil. Ja. Und es könnte durchgesetzt werden, das ist ja der Versuch, der unternommen wird, von der politischen und identitätspolitischen Seite. Insofern könnte es durchgesetzt werden. Und ich würde meinen Allerwertesten darauf verwetten, dass es sich dann trotzdem nicht durchsetzt, weil es einfach gegen die menschliche Natur ist, ja. Es ist gegen die menschliche Natur und gegen die Wahrnehmung und gegen die Biologie und gegen alles, was Menschen wissen. Also Menschen wissen ja eine Menge. Wissen ist ja nicht nur auf der Ebene der Wissenschaften, sondern jeder hat das Lebenserfahrung und weiß eine Menge. Und deshalb allein und auch, weil es einen ästhetischen Sinn für Schönheit gibt und auch, weil Sprache eine Ökonomie hat, ja. Die Menschen drücken sich immer kürzer aus, ja. Allein deshalb kann das schon gar nicht funktionieren, weil Gendersprache bläht ja Sachen um ungefähr ein Drittel auf, ja. Ich finde es so faszinierend, wie Menschen immer versuchen, Sprachökonomie zu praktizieren. Das kommt ganz von selbst. Es gab doch mal eine Zeit lang dieses Herzchen, ne? Mhm. Und jetzt der neueste Witz ist das hier. Es ist
die auch kleinste Violine der Welt.
Aber so minimal, ja. Okay, ich finde es wunderbar. Das erfinden Menschen, ja. Und das sind Dinge, die setzen sich durch, ja. Ich meine, aber das, was wir da mit der Sprache erleben, das ist eben eine Gewalt, die da an uns ausgeübt wird. Und es, ja, deswegen habe ich gedacht, dass die Volksinitiativen die einfache Überlegung war. Wie gesagt, nicht, dass ich denke, dass Sprache eine Frage einer Mehrheitsentscheidung ist, weil die Sprache ja gewachsen ist. Aber in dem Fall war es ja nun wirklich so, dass nachweislich so viele Menschen genervt sind von dieser Art, dass ich mir gedacht habe, ja, in einer Demokratie, dann führen wir halt eine Mehrheitsentscheidung herbei. Warum nicht? Ja,
warum es geht nicht? Es geht ja bei Volksentscheiden und so weiter ein Großteil darum, den Staatsstellen, so der Bundesagentur für Arbeit und diesen ganzen, die was sie die ganze Zeit bemängelt hatten, dass die schicken ja dann Proteste und wenn es ein Knöllchen ist oder sowas, wo dann drauf gegendert wird, das sind ja die ganzen Staatsstellen. Worauf ich so ein bisschen heraus wollte, ich bin halt Theoretiker und ich denke über Eigentumsrechte ganz im Allgemeinen nach und da ist es halt so, Sprache gehört niemandem, beziehungsweise gehört allen, wie man es nimmt. Aber es geht um geistiges Eigentum und geistiges Eigentum widerspricht physischem Eigentum. Das ist per Definition so. Oder? Ich könnte vielleicht noch ein Stück ins Detail gehen und zu sagen, wenn ich jetzt eine Melodie pfeife und mal davon ausgehend, ich könnte das gut. Und ab einer bestimmten Tonfolge komme ich jetzt auf die Idee, das Ganze aufzunehmen, als MP3-Datei in ein Lied zu verpacken und zu verkaufen. In dem Moment setze ich damit nicht nur einen Preis fest, sondern ich sage auch noch mit Urheberrechten der ganzen Welt, ihr dürft jetzt nicht hingehen und diese Melodie nachpfeifen, sonst schuldet ihr mir Geld. Und diese Ansicht ist, was wir haben das sind Patente, also das sind Urheberrechte, so funktioniert unsere halbe Welt. Und ich sehe halt, dass das sehr, sehr problematisch ist, jemandem zu verbieten, mit Androhung von physischer Gewalt, mit seinen eigenen physischen Mitteln etwas nachzumachen, was jemand anderes mit seinen physischen Mitteln erst erstellt hat. Mhm. Und so ist das ist wieder natürlich so, wie Sie es eben eigentlich auch schon gesagt hatten. Nur bei Sprache wird das eben gemacht. Und dazu kommt natürlich diese aufgedrückte Veränderung von oben. Prinzipiell könnten wir das jedem zumuten, dass er Sprache auf seine Art und Weise benutzt. Aber wenn er sie nicht mehr auf eine allgemeinverständliche Art und Weise benutzt, dann kann man ihn vielleicht in Teilen immer noch verstehen. Aber er wird halt von dem System quasi ausgeschlossen, die deutsche Sprache auf dieselbe Art und Weise zu benutzen, wie man selbst, und benutzt eine Form der verkrüppelten Sprache. Und nur das anzuerkennen, finde ich in vielerlei Hinsicht sehr, sehr wichtig. Verstehen Sie, wie ich das meine?
Also vielleicht muss ich das nochmal deutlich dazu sagen. Bei unseren Volksinitiativen ging es überhaupt nicht darum, jetzt diese sogenannte Gendersprache zu verbieten, ja, ganz im
Gegenteil. Nein, klar, nein,
sicher. Es ging nur darum, dass in offiziellen, also in repräsentativen Funktionen und in der Politik und in den Verwaltungen, dass da eben das allgemeinverständliche Standard Deutsch verwendet wird. Und privat kann ja jeder reden, wie er will und auch schreiben, wie er will. Man kann auch alles klein schreiben, wenn man das möchte und man kann, muss auch keine Kommas setzen und man kann alles anders benennen. Ja. Dann kann man das ja machen. Dann wird man die entsprechende Resonanz dafür bekommen. Ja, weil dann werden die Leute einem irgendwann nicht mehr folgen können. Die werden einen nicht mehr verstehen. wenn man das möchte und dann als, was weiß ich, alleine in seiner Zelle irgendwie anders sprechen möchte, genau, kann man das ja gerne machen. Ja, ja. Aber es hat ja alles Konsequenzen. Und bei der Sprache, wir haben doch eine gesellschaftliche Übereinkunft, ja. Das ist doch, ich meine, wir haben viele Übereinkünfte. Und in dem Moment, wo ich die einseitig und mutwillig aufkündige, da bekomme ich eben die entsprechende Reaktion. Und die ist eben 90% bis zu 90% der Leute im deutschen Sprachraum möchten es nicht und schätzen es ein als gelinde gesagt Blödsinn. Oder ich habe auch schon Leute gehört, die es als Körperverletzung empfinden, so angegendert zu werden. Und das geht mir tatsächlich selber auch so. Nicht mehr in dem Maße, wie es am Anfang war, weil man wird ja auch irgendwie ein bisschen härter gesotten mit der Zeit, ja.
Ja.
Das hält ja auch kein Nervenkostüm aus, dass man sich permanent über was aufregt. Es ist eine Machtausübung. Und ich denke, wenn einem was an der Demokratie liegt, dann darf man das nicht so durchgehen lassen.
Natürlich regt es mich jetzt auch nicht mehr auf dieselbe Art und Weise auf, wie vielleicht noch vor einigen Jahren. Aber es ist ja aufgedrückt und das ist ja natürlich das, was stört. Mich stört immer noch, dass Leute Studierende statt Studenten sagen. Und ja, es geht halt darum, der Gewöhnungseffekt ist schon ein Stück weit da, aber nichtsdestotrotz kommt bei mir bei jedem Gendern so ein Augenrollen. Und ich habe auch, Leute bieten mir dann Ausweichmöglichkeiten aus. Sie sagen schon, ja, ich werde, wenn ich nur im Internet irgendeine Seite aufmache, von allen möglichen Seiten angegendert und dann empfehlen mir Leute irgendwelche Browser-Erweiterungen, die das automatisch für einen ausblenden. Schön, das sind alles Workarounds. Ich will aber, dass das ganze Grundproblem aufhört. Und was ich in dieser Debatte dann halt auch häufig entdecke, vielleicht haben Sie das sogar mitgekriegt, ich habe vor einigen Wochen auf ein Video von Alicia Joe reagiert und sie hatte mal einen Beitrag gemacht, warum sie nicht gendert. Und das ist schon viral gegangen, hat irgendwie so ein paar Millionen Aufrufe bekommen und sie hat gesagt, sie gendert nicht. Deswegen nicht, weil sie es aufgedrückt bekommt oder weil es falsch ist, sondern weil sie sagt, wir haben keine vernünftige Regel gefunden, mit der jeder einverstanden ist. Ne? Und deswegen habe ich sie auch ein Stück weit eingeladen, weil sie die korrekte deutsche Sprache, also sie sind so ein bisschen Prinzipien geleitet, so wie ich grundsätzlich auch. Und ich sage so, auch wenn die Veränderungen, die von Feministinnen vorgeschlagen werden würden, sich gut einfügen würden, dann würde ich es immer noch falsch finden. Mhm. So, das entspricht meiner, ja, wir können auch gerne einfach nur zustimmen.
Ja, aber das, absolut.
Ja, das ist halt ein, man greift nicht künstlich in eine Sprache ein. Ein Beispiel, was mir immer gut gefällt, Sie haben das ja auch angesprochen mit der natürlichen Veränderung, ist für mich immer das Wort Airbag. Das ist ein rein englisches Wort und nichtsdestotrotz, man kann nicht hingehen und Windbeutel sagen. Das ist etwas anderes. Und jeder versteht es. Das ist die Art und Weise, wie sich Sprache meiner Meinung nach natürlich verändert.
Und, man könnte aber auch Fallsack sagen.
Ja, es hat sich nicht etabliert, nicht wahr? Oder? Also ich verstehe, ich verstehe das, den Punkt und den haben auch schon andere Leute gemacht, aber dann hat man irgendwann das Problem, dass niemand mehr einen versteht. Wir waren an dem Punkt gerade eben schon, wie Sie es schon angemerkt hatten, ne? Dann spricht man seine eigene Sprache und irgendwann spricht man die nur noch mit sich selber in der Zelle, weil man sich die ganze Zeit verändert hat. In meinem Kopf geht es so, Bitcoin hat eine ähnliche Idee ganz schön umgesetzt, weil jeder darf die Regeln von Bitcoin für sich selber verändern. Aber dann ist man halt nicht mehr Teil des Netzwerks. Sondern man wird halt komplett ausgeschlossen und man hat dann halt irgendetwas erfunden, was seine eigene Währung ist. Und, ja. äh, die, das fügt sich ganz schön in dieses Glied ein. Dieses, es gibt ja auch diese Versuche. Esperanto zum Beispiel ist eine künstlich geschaffene Sprache. Dieses Experiment wurde schon gemacht. Nun, wer spricht Esperanto? Keine 100 Menschen auf der Welt.
Es ist auch wirklich, es kann doch nicht ein erstrebenswertes Ziel sein, eine Monokultur einzuführen, eine sprachliche. Mhm. Also ich liebe selber die englische Sprache, ich finde sie wunderbar. Ich habe auch Englisch unterrichtet und Leuten Englisch beigebracht. Und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn eine Sprache Begriffe aus, also Lehnwörter aus anderen Sprachen aufnimmt. Das ist doch völlig normal, dass man sowas macht. Aber man sollte doch irgendwie verständlich bleiben, ja. Also zum Beispiel der, um nochmal auf die Geschichte vom Verein Deutsche Sprache zurückzukommen, der wurde ja gegründet wegen dieser vielen englischen Wörter, die jetzt nicht irgendwie Lehnwörter sind, die man aufnimmt, weil man kein besseres deutsches Wort hat, sondern die aufgenommen wurden, weil einfach sich keiner die Mühe gemacht hat, irgendwie die deutschen Begriffe dafür zu verwenden, die es auch gab. Und dann kriegt man dann, was weiß ich, von der Telekom eine Rechnung für irgendwelche Dienstleistungen, wo man nichts mehr versteht. Das waren die Anfänge vom Verein Deutsche Sprache, ja. Die gesagt haben, Leute, wir möchten gerne eine Rechnung haben, die wir lesen können und wo wir verstehen, wofür wir bezahlen, ja. Oder es gibt ja so diese lustigen Beispiele, come in and find out, ja, hier diese
Drogerie. Ja, das war ja irre. Das ist ja auch noch komplett verkehrt. Also, aber ja, das
warum?
War lustig.
Also ich verstehe es nicht. Warum verprellt man seine Kunden, indem man sie auf eine Art anspricht, die sie nicht verstehen?
Ich habe noch ein schönes Beispiel. Ja. Meine Oma sagte mir mal, warum steht überall in den ganzen Geschäften inzwischen Saale? Da stand doch immer WSV und SSV, Sommerschlussverkauf und Winterschlussverkauf. Was bedeutet denn Saale? Meine Oma ist jetzt 97, also verständlich, dass sie das nicht mehr kennt, aber das geht genau in diese Kerbe.
Ja, absolut. Es ist schade. Und also eigentlich, jetzt um nochmal zum Thema Sprachwaren, die Sprache bewahren, was man da bewahrt, ist eigentlich die Vielfalt, ja. Also entgegen einer drohenden, globalisierten Monokultur, die alles überwalzt, ja. Hm. Es gibt ich arbeite ja auch als Übersetzer und da gibt es diesen schönen Terminus Localization. Also, wo man einfach regional übliche Ausdrucksweisen findet, ja. Da kommen dann auch die ganzen Dialekte hinzu und, ja. Also die Vielfalt der deutschen Sprache ist so riesig. Warum? Also es ist einfach schade, wenn das alles den Bach runtergeht, ja. Weil es ist natürlich auch wichtig, man versteht, also man redet auf eine Art, die nicht mehr verstanden wird. Also sind ja die Denkprozesse auch beschädigt. Ja, also wenn ich nicht verstehe, was da abgeht, kann ich mir keine fundierte Meinung über irgendetwas bilden. Mhm. Also das zieht einen Rattenschwanz von unliebsamen Folgeerscheinungen nach sich.
Ja, ich erwähne das auch immer wieder. Also ich meine, erlebt das in meinem direkten Umfeld auch schon, da kommen immer wieder englische Worte mit rein. Im Allgemeinen stört's mich auch nicht so stark, aber seit einigen Jahren hat mich das so stark gestört. Ich bin ja auch Übersetzer. Also ich übersetze ganze Bücher und nicht nur Artikel oder sowas, sondern auch für Podcasts und so. In meiner Alltagssprache, denke ich, halte ich noch nicht sämtliche englische Begriffe raus. Aber wenn ich selbst übersetze und auch nur für Memes schon, ich bemühe mich, eine so stark deutsche Sprache zu sprechen, dass ich wirklich jeden Anglizismus rauslasse. Es sei denn, er dient dem Wortwitz selbst. Manche Leute werfen mir das tatsächlich vor, dass ich das übertrieben betreibe. Mir ist es aber im Laufe der Zeit, ehrlich gesagt, immer wichtiger geworden. Und irgendwann wird es auch zu einem Selbstzweck, ich mache es, weil ich es schon immer gemacht habe und deswegen behalte ich es auch erst recht bei. Denke, ich könnte das jetzt nicht mit Sicherheit behaupten, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Trend geht auch langsam wieder in kulturell betrachtet in diese Richtung, dass die Leute sich eher wieder einer vernünftigen Sprache bedienen möchten. Allerdings sind wir da sehr im Anfangsstadium. Oder würden Sie mir da zustimmen? Ist das bei Ihnen, würden Sie das nach dem Bauchgefühl auch so beurteilen oder würden Sie sagen, Sie hätten vielleicht Indikatoren dafür?
Nee, also ich habe es ja eben schon gesagt, es sieht so aus, es sieht aber wirklich nur so aus, dass das so ein bisschen auf dem Rückzug ist, weil einfach die Infrastruktur steht und die wird auch gnadenlos weiter aufrechterhalten. Also es werden immer noch verlieren immer noch Leute ihren Job, wenn sie nicht gendern. Mhm. Und es werden immer noch Leute aus dem öffentlichen Diskurs ausgeschlossen, weil sie nicht gendern, weil man sie jetzt geframed hat, dass sie nicht dazugehören. Also fand ich sehr lustig. In Hamburg hier haben die Grünen ein Wahlplakat. In Hamburg wählt man Grün. Und das finde ich jetzt wirklich bemerkenswert, weil die Grünen sind ja nun die Ersten, die Gendersprache unter die Leute gebracht haben und die Abschaffung des Allgemeinen betrieben haben. Und jetzt verwenden sie auf diesem Wahlplakat den Begriff Mann, was eigentlich in ihrer Gendersprache gar nicht mehr vorkommt. Ist ja sehr verfemt, dieser kleine Begriff. Aber hier in der Wahlwerbung, da nutzen sie es dann wieder, um zu vermitteln, wer hier eben die Deutungshoheit über die sozialen Prozesse hat. Ja, es ist nicht so, dass man in Hamburg grün wählt, ja. Aber das ist eine Behauptung, die sie da aufstellen und die sie gerne hätten, ja. Sie hätten eigentlich gerne, dass alle so denken wie sie, ne? Sie sind nicht, das sieht man ja in allen möglichen Zusammenhängen, dass die nicht in der Lage sind, andere Meinungen zu dulden, ja. Ertragen es nicht. Wenn man nicht ihrer Meinung ist, dann wird man rausgehauen, ne? Ist mir selber schon passiert. Also ich habe schon einiges an Erfahrung mit solchen Leuten. Und sie machen es einfach, der öffentliche Diskurs ist, da gibt's ganz klare, ist ganz klar aufgeteilt und ist auch ganz klar, wer da das Sagen hat und wer nichts sagen darf.
Tja, wenn dann die Grünen quasi schon ihre selbst entworfenen Regeln ein Stück weit über Bord werfen, um Wahlplakate zu entwerfen mit in Hamburg wählt man grün, ob das nun so ist oder nicht, sei ja mal dahingestellt, aber ist es dann schon wieder ein Stück weit auf dem Rückmarsch oder ist das nur ein kleiner Ausreißer sozusagen?
Naja, also ich glaube, wir haben zwei Sachen. Einerseits den abgrundtiefen Opportunismus, den Unternehmen und Institutionen ja haben, wenn jetzt strategisch vielleicht sich was anderes besser empfiehlt. Aber ich glaube tatsächlich, dass solange es dieses Gender Mainstreaming Programm gibt, von dem ich eben sprach, da ist ja die Sprachpolitik und die Identitätspolitik und alle angrenzenden Bereiche, finden unter diesem Dach statt. Und solange das installiert ist, das betrifft alle Ressorts. Ja, also es gibt kein Regierungsressort, was nicht Gender Mainstreaming mäßig bedient werden muss. Und solange das so ist, wird sich nichts ändern, ob wir jetzt einen CDU-Bundeskanzler haben oder einen SPD-Bundeskanzler oder einen Grünen. Naja, Gott bewahre, aber
ja.
Ja, es wird sich nichts ändern, solange dieses Programm nicht zurückgenommen wird, weil damit ging's los. Also in der kurz vor der Jahrtausendwende nochmal so die Spaltung. Ist ja auch der englische Begriff für diese Sprachregelung, ist tatsächlich auch Splitting, ja, komischerweise. Also Splitting heißt ja Spalten, ja. Das heißt, wenn wir also permanent sagen, Politikerinnen und Politiker und Bürgerinnen und Bürger und Studentinnen und Studenten, das wird ja nicht mehr gesagt, sondern Studierende. Aber das kann man ja bei Bürgern nicht machen. Dann würde man ja Bürgende sagen. Das wäre natürlich absurd. Aber fahrzeughaltende Person ist auch nicht gerade wenig absurd, ne? Also, das ist die Urform der sogenannten Gendersprache ist diese Doppelnennung. Und da beißt sich die Katze ins Schwanz. Das ist die Abschaffung des Allgemeinen. Und das ist ja schon seit einem Vierteljahrhundert jetzt so, ja. Wir haben jetzt 2025. Ein Vierteljahrhundert wird uns das, kriegen wir das auf die Ohren schon und vorher auch schon, ja. Also von selber wird es nicht verschwinden und ich denke, man muss noch ein bisschen Geduld mitbringen, wenn man so wie ich Respekt erwartet für die Muttersprache, ja.
Ja. Ich finde so ein bisschen das, was man am ehesten machen kann, wenn man halt über das Thema Sprache sich austauscht, dann ist es so, was Sie ganz zu Anfang gemeint hatten, wenn man jetzt Knöllchen mit Fahrzeughaltende und so ein Quatsch bekommt, jeder Einzelne kann durchaus hingehen und sich darüber beschweren, was wahrscheinlich zu wenig Leute machen. Aber
absolut, ich würde sogar sehr, sehr anregen, ja, weil also es gibt ja eine ganze Bandbreite zwischen Mitlaufen und seinen Lebenszweck so einem Thema widmen. Wir haben jetzt auf stopgendern.de seit ein paar Wochen eine Hinweisgeberplattform eingerichtet. Und ich wirklich, damit wir auch das ganze Spektrum des Gender-Irrsinns abbilden können, ja, würde ich wirklich darum bitten, dass jeder, der davon genervt ist und dem das widerstrebt und dem sich die Nackenhaare aufstellen, dort auf dieser Plattform hilft, das zu dokumentieren, diesen Irrsinn, ja. Ja. Diese Volksverdummung, die da stattfindet und auch dieser Sprachlenkung, ja. Also wir haben da Meldungen von Vätern, die Kinder in der Schule haben, die gegendertes Unterrichtsmaterial kriegen. Wir haben Studenten, die bei Unis gezwungen werden, ihre Arbeiten zu gendern und. Also das gesamte Spektrum, ja.
Ja, den Link packen wir natürlich in die Videobeschreibung. Jeder, dem da was vorliegt, der kann sich da liebend gerne melden. Wir sind gleich bei einer Stunde. Lassen Sie mich so zum Abschluss kommen. Wenn Sie jetzt per Magie durch Fingerschnippen bestimmen könnten, wie es in der Zukunft läuft nach Sachen. Ja, Sie hatten schon gesagt, Sie wollen es nicht verbieten. Natürlich, in seinen vier Räumen darf jeder mit Sprache verfahren, wie immer er möchte. Es geht ein Stück weit um Bürokratie oder sowas. Aber wenn Sie jetzt bestimmen könnten, einfach aus dem Blauen heraus, wie der Verlauf mit Gendern oder vernünftiger deutscher Sprache in den nächsten paar Jahren aussieht. Wie würden Sie sich wünschen, dass es läuft und wie würden Sie gucken, dass Sie es verändert bekäme? Oder was wäre im Gegensatz dazu Ihr quasi Albtraum-Szenario? Was wäre die dystopischste Vorstellung, die, von der Sie denken, wenn die Gender-Apologeten noch weitergehen würden, das könnte tatsächlich passieren?
Ja, also mein Wunsch wäre, dass man aufhört, diese Milliarden in diese Sprachlenkung zu pumpen und egal in welcher Form, die Bildung hat ja im Grunde sollte ja im Grunde neutral sein, was natürlich nicht ist, aber wenn das aufhören würde, das wäre eine schöne Vorstellung, wenn dass einfach dieses Programmatische da mal aufhören würde und die Leute einfach wieder so reden dürften, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, ja, und wie es allgemein verständlich ist. Das wäre meine schönste Vorstellung, weil ich auch wieder darauf wette, dass sich das dann schnell erledigt hätte, weil es ja von den Leuten nicht aufgegriffen wird. Die dystopische Seite wäre, dass sich das, also dass es durchgesetzt wird und dass ja Leute wie ich werde irgendwann auch aussterben, ja, und Leute wie ich sterben aus und dass dann so eine Generation nachwächst, die diese Weltanschauung schon eingebaut hat. Und die dann nicht mehr in der Lage ist zu differenzieren, die nicht mehr alle ihre Sinne beisammen hat, ja. Das ist ja auch noch ein Teil der Dystopie, ja, diese künstliche Intelligenz und was alles auf uns in der Zukunft zukommt, wo die menschliche Natur schon so ein Anachronismus ist, ja. Und das wäre für mich die Dystopie, ja, dass das Menschliche völlig verloren geht und die Leute sich so einem totalitären System unterwerfen, weil sie das schon von Kindergarten an gelernt haben.
Quasi mit Neusprech indoktriniert.
Ja.
Ich würde hoffen, dass selbst dann noch Leute anfangen, eigenständig zu denken und Auswegsszenarien zu finden, weil es das immer gibt. Tja, und
ich denke auch.
Ich denke, Ihre positive Zukunftsversion ist ja nichts weiter als niemand braucht sich einzumischen. So laissez-faire, Sprache entwickelt sich ganz von allein.
Ja, ich bin ja von Natur aus ein Phänomenologe, ja. Ich schaue mir gerne Dinge an, weil die Prozesse, manchmal ist es so faszinierend, sich einfach einen Entwicklungsprozess anzuschauen, ohne einzugreifen, ja. Einfach schauen, was passiert denn da gerade, ja? Und die Dinge regeln sich meistens von selbst, ja. Und die Menschen sind ja auch kreativ, also ich vertraue auf den menschlichen Schöpfergeist, ja.
Ja, ich finde, das war ein wunderschönes Abschlussstatement und damit vielen Dank für das Gespräch, Frau Mertens.
Danke für die Einladung. Schönes Wochenende.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.